Ja, wir wollen ja heute in drei Schritten durch den Psalm 92 gehen. Hier habe ich jetzt so ein bisschen Grundlegendes zu diesem Psalm und in Grötschen werden wir natürlich dann, weil Orgelweihe ist ein Thema, besonders herausgreifen und in Dorna dann auch zur Tauferinnerung eins. Und da könnt ihr schon mal überlegen, wenn ich jetzt den Text verlese, was wohl die Punkte sind für Grötschen und für Dorna. Ich lese Psalm 92. Ein Lied für den Sabbattag. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkünden. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, auf der Harfe und zum Klang der Zither. Denn, Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe, deine Feinde, Herr, siehe, deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber du erhöhst mein Horn wie bei einem Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, so werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wort des lebendigen Gottes, Halleluja.
Halleluja, Halleluja.
Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ja, ein Psalm für den Sabbattag ist das überschrieben, also der Feiertag, den wir heute feiern als Christenheit, ja den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag Jesu. Und es ist vielleicht gut, wenn der Psalm so überschrieben ist, dem Sabbattag zugeordnet. Das ist ja nicht bei allen Psalmen so. Bei diesem ist das besonders. Zu überlegen, was ist denn eigentlich am Sabbattag dran? Und wenn wir da schauen in das Sabbatgebot, dann finden wir ja 2 Dinge, die besonders genannt sind. In 2. Mose 2 ein Gedenken der Schöpfungswerke. In den 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Und dann in 5. Mose 5 ein Gedenken der Erlösung, wie Gott spricht zu seinem Volk, ich habe dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt. Das sind die beiden Themen des Sabbattags, die Schöpfungswerke. Das ist ein köstliches Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Und dann Vers 5, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken, ich rühme die Taten deiner Hände. Im Hebräischen ist das hier etwas anders, da ist es in der Einzahl. Man könnte vielleicht auch übersetzen, du lässt mich singen von deinem Tun und von den Werken deiner Hände. Es ist Gedenken der Schöpfungswerke Gottes, denn der Apostel Paulus sagt in Römer 1, dass wir in den Werken der Schöpfung Gottes Wesen erkennen können, ne? Seine unsichtbare Kraft und Gottheit, sein Erfindungsreichtum, seine Vielfalt, seine Schönheit, seine Freude am Detail. Wir können im Nachdenken, im Nachsinnen über die Schöpfung so vieles über Gott erfahren und wir sind dazu aufgerufen, Zeit und Ruhe dafür zu nehmen am Sabbattag. Du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken, wo der Mensch beginnt zu singen, weil die Schöpfung ihn dazu anregt, tut er es sozusagen der ganzen belebten Kreatur gleich, denn die ganze Schöpfung singt ein Loblied zur Ehre Gottes. Ich habe einen Vortrag gehört vor einiger Zeit mal von Dr. Markus Blietz, da hat er über den Gesang der Vögel gesprochen und das genau dargestellt. Das ist ja total faszinierend, das wusste ich gar nicht, wie kompliziert das alles ist. Ich meine, kann man sich eigentlich denken, dass das bestimmt sehr kompliziert ist, wie da die Laute gebildet werden in so einem Vogel, in einer Vogelkehle oder wie nennt man das? Das ist alles andere als simpel und es gibt auch überhaupt keine Idee und Erklärung dafür, wie so etwas sich entwickeln konnte. Das ist ein komplexer, schwieriger Vorgang. Könnt ihr euch auch mal anhören, auf DWG-Radio gibt es das als Videovortrag. Und, aber nicht nur die Tonerzeugung selber ist sehr komplex, sondern auch der Gesang. Wir sitzen ja oft hier im Garten bei uns und da ist diese hohe Hemlock-Tanne und da sitzt immer ganz oben auf der Spitze eine Amsel. Ich finde, die singen immer am schönsten. Ne? Abends so, wenn es dann so ein bisschen kühl wird und so, dann sitzt die da oben und singt, man freut sich dran. Und ich dachte immer so, naja, da hört man was singen, da sitzt ein Vogel und singt, das muss gar nicht unbedingt sein. Das können auch zum Beispiel zwei Vögel sein, die so ineinander singen, dass man denkt, es sei einer. Und das wird in dem Vortrag schön gezeigt. Ne? Das sind so Sequenzen, das Männchen singt und dann gibt es eine andere Sequenz, das Weibchen singt. Und die schalten das so ineinander, das geht im Millisekundenbereich, ne, dass man das überhaupt nicht unterscheiden kann. Klingt dann wie eine Melodie. Da muss man sich ja schon fragen, woher können die das denn? Ist ja irre. Für mich auch ein Beispiel dafür, wie der Mensch mit all seiner modernen Technik und seinen modernen Möglichkeiten und Wissenschaften immer tiefer hineindringen kann in die Werke der Schöpfung, ne? Was man früher vielleicht mit bloßem normalen Hören gar nicht unterscheiden konnte. Eine solche Vogelsinglinie. Auch Männchen können miteinander kommunizieren. Und also manche Vögel haben ein Repertoire von 20 oder 30 verschiedenen Gesängen und andere, die haben über 100. Und es ist also heute nachweisbar, dass die Vogeljungen das von ihren Eltern lernen. Die machen das nach. Die üben das sozusagen richtig, bis sie es können. Und manche Vögel sind sogar imstande, alle möglichen Geräusche nachzuahmen. Wie in einem Zoo in Südamerika, glaube ich, festgestellt wurde, ein Vogel, der machte da einmal, weil im Zoo gearbeitet wurde, die Geräusche der Handwerker nach. Zum Beispiel eine Kettensäge. Unglaublich. Können nicht nur Vögel ja nachmachen. Und da haben die gedacht, wieso arbeitet hier denn noch jemand? Aber dabei war das nur der Vogel im Käfig. Also das Nachsinnen über die Schöpfungswerke Gottes kann schon unser Herz und Gemüt erheben. Und der Psalmbeter sagt aber, ein Törichter versteht das nicht. Und damit ist auch schon gleich erstmal klargestellt, in welche Dimension das gehört, wenn an der Schöpfung nicht mehr das Lob Gottes abgeleitet wird. Nicht? Das ist Narrheit und der Mensch wird damit eigentlich zum Tier. Denn das ist alleine dem Menschen vorbehalten, seinen Intellekt und seine Gedanken aufzuwenden, um Gottes Schöpfungswerke nachzudenken und daraus dann auch ein Lob Gottes zu formulieren. Bei Spurgeon habe ich gelesen ein Zitat, der sagt, der Gesang oder die Musik in den Gottesdiensten, wenn da aber die Seele fehlt, die Seele der Anbetung, nicht, wenn das nicht in unserem Herzen ist, Gott Ehre geben zu wollen, wenn davon nicht unser Singen und Musizieren erfüllt ist, dann ist da diese Musik wie ein kostbares Tuch über einem Leichnam. Das ist eine harte Aussage, kann man mal drüber nachdenken, über die Kirchenmusik. Ich bin ja eigentlich ganz froh, lutherischer Pfarrer sein zu können, denn in der lutherischen Kirche gibt es reichhaltige Liturgie und auch viel Musik mit allen möglichen Instrumenten. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass die Orgel hier gar nicht vorkommt? Das ist aber jetzt keine Aussage, die ich damit machen will. Ich habe nur den Psalm gewählt, weil er so umfassend ist in seinem Thema. Die Orgel oder Trompeten werden im Psalm 150 dann genannt. Also mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten, es können auch immer neue erfunden werden, können wir Gott loben, aber es gibt in einem Zweig des Protestantismus, im Calvinismus so eine ganz unglaubliche Sparsamkeit, was Musikausstattung angeht. Die singen nur mit ihren Stimmen und es gibt keine Instrumentalbegleitung. Bei den Puritanern in England dann keine Instrumentalbegleitung, weil man gesagt hat, das lenkt nur den Blick weg vom Eigentlichen. Denn es geht ja darum, dass wir Gott loben und Ehre geben und es geht nicht um musikalische Inszenierungen. Das scheint mir jetzt etwas gesetzlich zu sein, dann zu sagen, es darf überhaupt gar kein Musikinstrument erklingen. Das ist richtig, aber die Gefahr in der Tat besteht natürlich wirklich, nicht, dass die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Inhalt, um den es geht, abgelenkt wird hin zur äußeren Ausgestaltung. Und das sehen wir ja heute auch. Wir haben so unglaublich viele musikalische Möglichkeiten. Dann gibt es dann Bands und Inszenierungen. Ich freue mich immer dran auf der Zeltstadt. Ist ja schon irgendwie cool, aber ich habe immer auch innerlich so ein bisschen diese Unruhe, dass ich denke, ist es wirklich jetzt die Ausrichtung auf Gott oder ist man da auch sehr gefangen und hält sich auf in diesem Äußeren, was auch alle Sinne so anspricht. Ne? Also es ist immer eine Gratwanderung. Führt uns das, nimmt uns das mit, nimmt es Menschen mit, die vielleicht noch nicht so in der Anbetung Gottes stehen, dass es ihnen so eine Eingangstür ist, zu sagen, ist auch wirklich schön und dass dann die Seele wirklich zu Gott erhoben wird oder ist es irgendwann ein Selbstzweck, dann müsste man da Korrektur vornehmen. Warum ist es eigentlich gut, dem Herrn zu danken? So steht das nämlich. Es ist gut, dem Herrn zu danken. Ein paar Gedanken dazu. Es ist gut wegen der Erhabenheit des Gegenstandes. Wir machen ja über viele Dinge so viele Worte, machen uns Gedanken und setzen unsere Kreativität hinein. Aber es ist gut wegen der Erhabenheit des Gegenstandes, wenn wir nämlich in allen Dingen der sichtbaren Welt Gottes Wesen und Walten erkennen, dann macht das unser Menschsein aus. Ein Narr kann das nicht. Und es ist auch gut, weil es in seiner Wirkung auf andere gut ist. Wenn wir nämlich Gott die Ehre geben und dem Herrn danken und andere das hören, werden sie angeregt, darüber nachzudenken. Wenn wir unseren Dank offen aussprechen, ne? Wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir sagen, Gott ist gütig oder ich danke Gott, es ist hier das und das geschehen, da werden andere ins Nachdenken gebracht. Vielleicht werden sie sogar mit hineingenommen. Deswegen ist es gut. Aber Luther hat übersetzt, das ist ein köstlich Ding. Also nicht einfach nur gut, sondern sogar köstlich. Warum ist das denn köstlich, auch dem Herrn zu danken? Ich möchte sagen, wegen seiner Wirkung auf uns selbst. Denn wenn wir den Dank und das Lob Gottes aussprechen, immer und immer wieder, verändern wir damit natürlich auch unsere eigene Sicht auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf all das, was unser Leben ausmacht. Und je öfter wir das auch in den Gesprächen miteinander sagen, wie dankbar man ist, dass Gott gesegnet hat, wie reich sind wir beschenkt, werden die Gedanken immer auf dieses ausgerichtet. Und das ist eine köstliche Bewegung, denn von Natur aus neigen wir ja doch immer schnell dazu, die Defizite zu sehen, was nicht gelingt, wo wir in Problemen sind oder womit wir vielleicht hadern. Und das ist immer etwas, das ist nicht köstlich. Wir halten uns darin zwar gerne auf, manchmal suhlen wir uns auch darin, aber es tut uns ja nicht gut, es führt uns ja auch zu nichts. Es bringt uns ja überhaupt nicht weiter, es hat ja keine kreative Kraft, dieses Jammern und sein Unglück ausmalen. Aber köstlich ist es, Gott zu danken und das immer wieder herauszustellen, dass ihm alle Macht gegeben ist, dass es für ihn keine Grenzen gibt. Und dann auch das immer wieder zu benennen, was wir von ihm empfangen haben. Deswegen ist es köstlich. Und natürlich ist es gut, dem Herrn zu danken, weil es angemessen ist. Es ist ja Gott auch angemessen. Es kommt ja alles von ihm. Wem sonst sollte man denn Ehre geben? Uns selbst? Oder? Und deswegen möchte ich mit euch dieses Schöpfungslob singen, mit dem Lied Wiesen und Berge. Das ist das große Liedblatt. Weil da nämlich schon ein anderer Aspekt vorkommt, nämlich das Tun Gottes in der Einzahl gesprochen. Ne? Man singt nach über Gottes Tun und das steht so ein bisschen gegenüber den vielen Werken seiner Schöpfung, steht Gottes Tun im Sinne seines Heilshandelns. Das ist ein einheitliches Tun, dass Gott sein Volk erlöst, dass er uns erlöst, uns ein neues Leben schenkt. Das ist sein Tun, sein Heilswerk. Und das wird hier in diesem Lied auch benannt.
Irgendwie ist ja schön, dass dieser Hahn hier auch mitmacht. Ich habe das beim letzten Gottesdienst gemerkt, den hört man auch immer während der Predigt. Ne? Ja. Männer müssen immer auch mit reinreden, auch wenn sie nichts zu sagen haben.
Ein dritter Predigtgedanke zum Schluss. Der Gegensatz von Frommen und Gottlosen wird hier ausgemalt. Ein Gottloser, ein Törichter glaubt das nicht, ein Narr begreift das nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Und dann wird dem gegenübergestellt, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Narren sind wie Gras, das ist ja ein interessantes Bild, was da verwendet wird. Die sind nämlich schnell da und weit verbreitet. Das kann man auch wirklich feststellen. Wo man hinguckt, ne, das ist ja Gras, das wächst einfach überall, gedeiht es. Aber auch das Schicksal der Gottlosen ist wie Gras. Gras ist gewöhnlich und sehr vergänglich. Und dagegen sind die Frommen wie Palmen und Zedern. Diese Bäume wachsen sehr langsam. Wir haben das bei uns ja nicht, Palmen und Zedern, deswegen kann ich darüber jetzt wenig aussagen. Ich bin auch kein Botaniker. Aber ich kann zum Beispiel sagen, das wisst ihr alle auch, wenn man so kleine Ableger hat von schönen Laubbäumen und die sind in der Wiese, dann werden die bisweilen von dem Gras sehr schnell überragt. Die wachsen nicht so schnell. Das Gras ist da wesentlich schneller. Erstmal drüber gewuchert, ne? Aber das ist erstmal nur für den Moment und für den Schein. Sie wachsen zwar langsamer, diese Bäume, aber wenn sie dann emporgekommen sind, dann sind sie halt auch weitaus dauerhafter, nicht nur für eine Saison, sondern viele Bäume überdauern Jahrhunderte. Ich hatte jetzt neulich mal so eine Tafel gesehen von den Eichen, die es in Deutschland so gibt, die ältesten Eichen bis 1700 Jahre, ne? So ein Schätzwerte. Unglaublich. Also damit sind sie ein Bild des Frommen, des Gerechten, dessen Andenken nicht vergeht, sondern dessen Andenken bleibt. Und das sagt ja auch Psalm 1, ne? Der gottlosen Weg vergeht. Sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Aber die Gottesfürchtigen nicht, sie bleiben. Und auch das, was die Gottlosen tun, hat keinen Bestand. Es gleicht einem Strohfeuer, was die Gottlosen in ihrer Begeisterung des Augenblicks oft unternehmen. Es hat überhaupt gar keinen Halt. Und natürlich ist es mühseliger für einen frommen Menschen, nach Gottes Willen zu fragen und sein Leben danach auszurichten. Da geht es nicht immer, dass man gleich so das, was die eigene Seele einem sagt oder das eigene Verlangen, dass man dem nachgibt und dann schnell irgendwelche schönen Dinge erlebt, sondern dann geht man mit Überlegung und Bedacht ran und sagt, Gottes Wort hat aber eine Meinung dazu. Und dann braucht es oft Geduld und auch ein bisschen Selbstbeherrschung bzw. Beherrschung durch Gottes Geist, dass man die Dinge sinnvoll angeht. Und da ist das ein schönes Bild, diese Gegenüberstellung von dem schnell aufschießenden Gras, was aber dann auch nach einer Saison abgemäht wird oder eben wieder vertrocknet, und dem, was eine Palme oder eine Zeder braucht, bis sie emporgewachsen sind und dann aber auch alles andere überragen. Und vielleicht ist hier ja auch in dieser Gegenüberstellung und dem Ausblick auf das Ende, das steckt ja hier drin in dem Psalm, ne, was am Ende sein wird, vielleicht steckt da ja auch der Gedanke des Weltsabbats drin. Ich hatte das bei Auslegern gelesen, dass auch in der jüdischen Auslegung gesagt wird, dieser Psalm wird dem Sabbattag zugeordnet. Und das wird hier so besonders in diesem Psalm gemacht. Und dann hat er diese großartige Gegenüberstellung, nicht, von dem Geschick der Gottlosen, die am Ende vergehen, und von dem Geschick der Frommen und Gottesfürchtigen, die Gott Ehre geben für seine Schöpfungswerke und für sein Erlösungswerk. Und da sagen sie, das könnte ja auch den Weltsabbat im Blick haben. Damit ist gemeint, dass Gott am Ende sozusagen das Paradies wieder geben will, nicht? In einem Sabbat, wo alle die Schöpfung zur Ruhe kommt, wo sie wieder in die Ruhe Gottes hineinkommen. Denn am Anfang ist es ja so, dass Gott die Welt schuf und schaute darauf und dann sagt, das Urteil Gottes, es war alles sehr gut. Und dann ruht Gott, weil diese Welt fertig ist, weil sie auch eine perfekte Welt ist. Und dann wird Adam sozusagen, der Mensch und Eva, sie werden da hineingegeben in dieses Paradies und sind ganz in die Ruhe Gottes hineingenommen, nicht? Und dann ist aber natürlich dieser Bruch und wir leben jetzt in einer ganz anderen Welt, die so unvollkommen uns erscheint, wo so viele Brüche drin sind. Und wir gehen aber durch das Wort der Propheten getröstet und gestärkt einer Zukunft entgegen, von der es heißt, Gott wird wiederherstellen. Er ist derjenige, der wiederbringt, der wiederherstellt das Zerstörte. Und da haben wir diese großartige Texte in den Propheten, Jesaja 11 zum Beispiel, wo diese Zukunft auch beschrieben wird. Nicht? Die Welt unter dem Messias Gottes wird ein Paradies sein. Und da wird Sabbatruhe sein. Da werden wir alle hineinkommen und wieder hineingenommen sein in die vollständige Ruhe und den Frieden Gottes. Und so gesehen ist ja auch jeder Sonntag, den wir feiern, wenn wir Ruhetag haben, er hat ja diese doppelte Ausrichtung. Wir gedenken der Schöpfung und dass Gott geruht hat, weil alles fertig war. Aber wir gedenken am Auferstehungstag Jesu ja auch dem, dass Gott uns erlöst hat und dass in Jesus eine ganz neue Schöpfung schon begonnen hat. Und die ist uns verheißen. Das heißt, wir haben diesen Verheißungsgegenstand, sondern es gibt eine Zukunft für uns, die wird alles bei weitem übersteigen, was wir kennen und uns vorstellen. Wir werden in Gottes Ruhe hineinkommen. Und der Sonntag, wenn wir uns von aller Arbeit zurückziehen, ist dafür nur ein Sinnbild. Wir geben damit ein Zeugnis dieser Glaubenshoffnung und wir müssen das jetzt nicht gesetzlich verstehen und sagen, am Sonntag dürfen wir das und das alles nicht, sondern wir sind von Gott befreit. Sozusagen diesen Tag der Ruhe gönnen wir uns, dürfen wir uns gönnen. Aber wir sind ja noch zu viel mehr berufen. Als Christen sind wir ja auch berufen am Montag und am Dienstag, wenn alles über uns zusammenbricht, an Anforderungen doch in die Ruhe Gottes hineinzukommen, indem wir nämlich sagen können, ich werfe das alles auf dich. All eure Sorge werft auf ihn. Und wenn wir das tun und wissen, er ist unser Erlöser und Heiland, er ist der allmächtige Gott, dem nie an Rat und Hilfe mangelt, dann können wir auch im Trubel eines arbeitsreichen Alltags immer wieder zu dieser Ruhe finden. Und das wünsche ich euch, dass das auch die kommende Woche so sein wird. Ich weiß nicht, was dich gerade beschäftigt, welche Sorgen da sind, welche Unzufriedenheit, Unerfülltheit du in deinem Leben mitnimmst. Es ist dir von Gott verheißen und du kannst durch Christus immer wieder durch diese Tür schreiten und sagen, ich gehe in Gottes Gegenwart und seine Ruhe, dann strahlt sein Glanz, sein Sabbatglanz in mein Leben. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass viele Menschen das bezeugen können, dass Leute aus ihrer Umgebung, die Gott nicht kennen, zumindest das wahrnehmen und sagen, ich nehme wahr, dass irgendwie da eine Ruhe und ein Friede ist. Bei dir oder bei euch. Ja, das wäre schön, wenn unser Leben in dieser Weise auch Zeugnis gibt, ohne Worte. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Dann lasst uns noch Gott preisen als den Schöpfer des Lebens, von dem alle guten Dinge kommen, mit dem Lied, du bist das Leben.